Schönen guten Abend. Wir wollen anfangen, unseren Heiland loben und preisen und ihn anbeten. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch diesen Tag gemacht hast. Und mit dir geht's vorwärts, mit dir geht's aufwärts. Mit dir, Herr Jesus, erreichen wir die Ziele. Ich danke dir, dass du da bist. Und du möchtest uns auch heute Abend ganz besonders segnen. Amen. So, der Herr möge jeden segnen.
Gott,
Halleluja. Halleluja. Lass uns die Hände zu ihm erheben. Er gibt uns Halt. Er gibt uns Sicherheit. Gott ist unsere Gesundheit. Gott ist unser Friede. Gott ist unsere Freude. Gott ist unsere Stärke. Halleluja, Halleluja. Herr, ich preise dich, dass du alles für uns bist. Oh, du bist das Leben, die Kraft, die Stärke, die Hoffnung, die Zukunft. Halleluja. Meine Seele preist dich. Meine Seele erhebt dich, oh Gott. Oh, du bist unser Vater, mein Vater. Der Vater deiner Kinder, du weißt, was sie heute brauchen, weswegen wir zusammengekommen sind. Herr, du möchtest dein Wort austeilen, das Brot des Lebens mit uns brechen. Und du möchtest uns stärken. Stärken an Seele, stärken am Leib, stärken am Geist, Herr. Stärke deine Kinder, sie brauchen deine Hilfe. Herr, nicht Menschenwort, sondern sie brauchen Gottes Wort. Oh, sie brauchen dein Eingreifen, Allmächtiger. Halleluja, Halleluja, du bist es, der uns durchbringt. Du bist es, der uns ans Ziel leitet. Du bist der Lotse unseres Lebens. Danke dir dafür. Halleluja, wir sagen zusammen Amen. Preis Gott. Der Sturm kann nicht groß und nicht stark und nicht mächtig genug sein. Gott überholt das alles, hat alles in der Hand. Heute habe ich ein gutes Thema, ein persönliches Thema für dich, wie Gott an dir arbeitet. Weißt du, er ist Meister und du bist in Meisterhand. Dein persönliches Leben wird von Gott bearbeitet, geformt, geprägt. Das Thema ist, Gott ist der Töpfer. Er ist der Töpfer deines Lebens und er töpfert dich von Anfang an bis du am Ziel bist, bis du zu Hause bei Gott im Himmel bist. Er töpfert an dir, so er ist der Töpfer. Im Mutterleib hast du mich zubereitet, sagt der Psalmist. Und dann bist du hier auf dieser Welt, dann arbeitet er weiter, dann zieht er dich groß. Dann lässt er dich gedeihen, wachsen und entwickeln. Am Mittwoch hatten wir das Thema, da habe ich ein Bild vom Segeln gehabt. Weißt du, du bist das Schiff, das Boot, du hast den Masten, aber du musst diesen Segel spannen und kannst pusten, so viel du willst. Das Schiff wird sich nicht bewegen. Der Wind kommt von draußen, von Gott her, von und so weiter. Deshalb, wir spannen die Segel, wir tun unser Teil und wir müssen unser Teil tun und dann das Übrige wird der Herr selber machen. Er gibt zum Wollen auch das Vollbringen. Das Einzige, was du tun musst in deinem Leben, ist deine Segel spannen und dann steuern und mitarbeiten. Der einzige Zwang beim Segeln ist, man muss sich immer dem Wind unterwerfen. Und das Einzige auch im geistlichen Leben ist, du musst dich dem Heiligen Geist unterwerfen, dem Wort Gottes, der Führung des Herrn. So, der Gnade Gottes, einfach sagen, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Heute gehen wir in die Töpferei, wollen wir dort mal sehen, wie der Meister arbeitet. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal in einer Töpferei waren. So altmodische Töpferei, nicht diese supermoderne, weißt du, so, wo alles nach Schema F läuft, sondern wo man von Hand arbeitet. Und wir wollen dort die Arbeitsweise Gottes betrachten und neu entdecken und was wir für uns persönlich dabei lernen können. Zuerst einmal ist es so wichtig, dass Gott uns lieb hat. Jeden einzelnen von uns. Gott will also aus uns was machen. Deshalb knetet er dich. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, wie du geknetet wirst. So richtig liebevoll und meisterlich geknetet. Er ist der erste Modellbauer, unser Gott. Er hat selbst Menschen aus dem Kloß, dieser Stoffen dieser Erde, aus diesem Klumpen Erde gemacht und geformt. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele, nachdem er sein Odem einblies. Und wenn er sein Odem wegnimmt, ist der Mensch wieder eine Leiche. Ohne den Odem des Herrn, ohne den Geist des Herrn ist der Mensch nichts. So, Gott formte den Menschen aus einem formlosen Ton. Was ist so ein Ton? Nix. Ist einfach nur Erde und ein bisschen Wasser und ein bisschen durchmengt und durchwirkt. Aber aus diesem Stoff, aus den Stoffen dieser Erde hat er dich und mich gemacht. Und nicht nur dich und mich, sondern die gesamte Schöpfung durch sein Wort. Ich habe auch am Mittwoch gesagt, aus eigentlich was wir alle sehen, ist nichts. Gott hat so ein Wort gesprochen und er sprach und es ward. Ich bin froh, Dass er mit uns in die Töpferei geht, dass wir uns nicht selbst entwickeln müssen. Dass Gott derjenige ist, der uns entwickelt. Stell dir mal vor, du würdest dich jetzt selbst auf die Töpferscheibe plumpsen und überlässt alles dem Zufall. Und ich habe auch am Mittwoch gesagt, es gibt keinen Zufall. Jeder Zufall hat auch eine Ursache. Jemand, der das verursacht. So, Gott arbeitet und wir werden von Gott beseelt, von Gott geformt. Bevor ich auf dieses Thema eingehe, möchte ich dich einladen zu den nächsten Gottesdiensten. Morgen ist das Thema, Gott ist wie ein Hirte, ein guter Hirte. Wir werden Psalm 23 anschauen und unter anderem. Und vor allem, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe lässt. Der gute Hirte, Jesaja 53, lässt sein Leben für seine Schafe. Also er kämpft um dich, er ringt um dich, er geht lieber zugrunde, lässt sich selbst zerstören, vernichten, aber damit du gerettet wirst. So, Gott ist wie ein Hirte. Am Sonntag früh um 10 Uhr, für alle, die Minderwertigkeitskomplexe haben, negative Selbstwertgefühle haben und so weiter, du brauchst ein neues Image. Wenn du weißt, wer dein Vater ist, wenn du weißt, woher du abstammst, wenn du weißt, was für eine Blutgruppe du hast, verstehst du, und wer in dir wohnt, wenn du deine Identität entdeckt hast, dann hast du auch ein neues Image. Die meisten Leute leiden an einer Identitätskrise. Also vor allem Leute heutzutage aus dem bürgerlichen Lager, also wenn du nicht gerade aus dem adligen Lager kommst, aus dem bürgerlichen Lager, wer bin ich schon? Was bin ich schon eigentlich? So, entdecke dein Image. Und du bist für Gott sehr wichtig und du brauchst ein neues Image. In dem Moment, wo du Kind Gottes geworden bist, bist du ein Königskind, ein Prinz und eine Prinzessin. Abends haben wir noch den Glaubensgrundlagenkurs, vielleicht zum vorletzten Mal, aber auf jeden Fall offiziell zum letzten Mal, aber wir werden noch daran arbeiten, denn wir werden wahrscheinlich nicht fertig. Es geht um Gaben. Was kannst du? Denn, weißt du, wenn du deine Identität entdeckt hast und du weißt, wer du bist, dann fragst du dich, was kann ich überhaupt? Das passt also eigentlich sehr gut zusammen, diese Andachten und auch der Glaubensgrundlagenkurs. Am Mittwoch nächste Woche, 16 Uhr, ist das Thema, du bist Gott sehr wichtig. Nicht nur wichtig, sondern, nein, das war's. Lebst du schon in deiner Freiheit, wird nächsten Mittwoch das Thema sein. Bist du schon wirklich frei? Bewegst du dich auch frei? Weißt du, du kannst frei sein und doch gefangen sein. Und manche sitzen im Gefängnis und ist dort viel, viel freier. So, bist du wirklich frei? Kinder Gottes sind in der Hand Gottes. Die werden vom Herrn geschult, vom Herrn geformt. Sie werden vom Herrn veredelt. Sie werden vom Herrn weich gemacht, sanft gemacht, gefügig gemacht. Weißt du, wir sind so harte Brocken alle, so richtige Holzklötze. Gott vergebe uns, aber das sind wir. Und der Meister arbeitet an uns. Ich muss vielleicht noch ein klein wenig noch ausholen. Wir hatten in Stuttgart Freiversammlung auf dem Schlossplatz und dann irgendwie kam dann während der Freiversammlung kam ein Kranwagen und dann so ein Quadrat Klotz abgeladen. Okay, der stand da. Wir sind ein bisschen weitergerückt, haben weiter unseren Gottesdienst gemacht. Dann nach einer Weile, also ein paar Tage später, kam ein Bildhauer und er hat da ein bisschen geklopft und da ein bisschen geklopft und da ein bisschen geklopft. Und ich hatte meine Freiversammlung und dann fragte ich, sagen Sie mal, soll aus dem was werden? Die klopfen ja nur da, was und so weiter. Sagte, ich habe eine Idee. Und es ging so 3-4 Wochen, was er da arbeitete, draußen klopfte und hat er so viel weggehauen. Du glaubst gar nicht, was da von diesem Klotz weg war. Am Schluss dachte ich, da bleibt bald gar nichts mehr übrig, aber das ist der Bildhauer, der Steinmetz, der daran arbeitet. Und wir sind manchmal erstaunt, was da von unserem Leben abfallen muss und was da von unserem Leben noch abfallen muss und was da noch von unserem Leben abfallen muss. Aber er hat eine Idee. Gott hat eine Idee von deinem Leben. Und wenn er anfängt zu formen, er muss nicht eine Skizze haben. Er muss nicht einen Plan, er hat was im Herzen, er weiß, was du werden solltest. Und deshalb, du wirst nach dem Herzen Gottes geformt und geprägt. Er arbeitet so lang und formt dich so lang, bis du gebrannt wirst. Bis du in den Ofen kommst, bis du anfängst zu trocknen. So, Gott kann nur so lange an dir arbeiten, solange du noch weich bist. Du hast richtig gehört? Solange du noch knetbar bist, solange du noch lernbar bist und belehrbar bist. Gebrannte Menschen, die kann man nicht mehr formen. Gebrannte Menschen, gebrannte Töpfe kannst du nicht mehr formen. Die kannst du nur noch zerklopfen. Da gibt es nur noch Scherben. Gebrannte, verletzte Menschen, die kannst du auch nicht weiter verarbeiten. Die musst du zuerst einmal heilen. Die musst du wieder weich machen. Also in der Töpferei, ich habe einmal zugeschaut einem Töpfer, dazu einige Gefäße geformt, aber sagt, das gefällt mir nicht. Ich habe jetzt eine bessere Idee. Und dann hat er das alles, was er schon geformt hatte, noch einmal wieder eingeweicht. und wieder so ein Wasser ziehen lassen und dann wieder angefangen neu zu kneten. Also es, solange du noch nicht gebrannt bist, bist du noch formbar. Wir haben auch in diesen Tagen über Geistestaufe in einem Glaubensgrundlagenkurs gehabt und Wassertaufe. Und da war eine Frage, Feuertaufe. Was ist die Feuertaufe? Und ich denke, wenn du die Feuertaufe mal hinter dir hast, wenn du einmal gebrannt bist, bist du nicht mehr formbar. Dann das alles, was nichts war, ist verbrannt, abgebrannt, abgefallen. Solange die Sache noch nicht durchs Feuer gegangen ist, solange ist man formbar. Solange du nicht durch das Tal des Todes gegangen bist. Die, die drüben sind, die sind nicht mehr belehrbar, braucht man nicht mehr belehren. Die wissen ja alles. Die sehen die Wirklichkeit, wie es wirklich ist. Aber solange wir hier sind, sind wir in der Schule Gottes, in der Werkstatt Gottes. Da werden wir behauen, bearbeitet. Was gebrannt ist, das ist einmal, dann ist das zementiert, das ist dann verewigt, unvergänglich und unzerstörbar. Wir Menschen schauen immer nur auf das Irdische. Weißt du, was ist da? Und deshalb, ich möchte, dass du deinen Blick mal von dem Irdischen wegschaust und fragen, was hat Gott mit meinem Leben vor? Warum bin ich hier? Und du bist hier zum Lernen. Du bist hier zum dich selber finden. Du bist hier, um deine Identität zu entdecken. Damit du weißt, wer du bist und was du bist. Das Irdische vergeht sehr schnell. Das verhärtet sich. Du erlebst so viel Ungerechtigkeit, so viel Lieblosigkeit. Wir sehen also mit Verhärtung, wie Verhärtung kommt. Das Herz von Pharao verstockte sich laufend. Jedes Mal, wenn er Gott ablehnte, jedes Mal, wenn er sagt, jetzt geht's wirtschaftlich wieder besser mit mir, jetzt bin ich wieder gesund, jetzt haben wir wieder was zu essen, das Wasser ist wieder genießbar. Ihm waren die Sklaven wichtiger als Gott, diese Materielle. Also wir verhärten uns, wenn wir uns nur auf das Materielle schauen. Wir werden unbrauchbar für das Göttliche. Wir verlieren unseren Glauben, unsere Ausrichtung, unsere Vision. Wenn wir nur den materiellen Vorteilen hinterherjagen. Lot sah nur die schöne Gegend von Sodom und Gomorra. Die war damals schön. Nicht so wüst und leer wie heute. Eine Salzwüste. Und er sah die Vorteile, da meine Kinder Gymnasium. Dort habe ich Theater. Dort gibt's Konzerte. Dort gibt's Unterhaltung. Dort pulsiert das Leben. Dort gibt es gute Märkte. Dort ist eine Bank in der Nähe. Und womöglich auch ein Automat, wo ich Geld abheben kann. Dort ist alles, was ich brauche. Und er sah die Vorteile und er übersah die Nachteile. Und ich habe eines festgestellt, je größer die Vorteile für dich scheinbar hier sind, desto größer sind auch dann nachher die Nachteile. Und du siehst, Lot hat alles verloren. Was kam dabei raus? Meine Frage heute ist, worauf setzen wir unsere ganze Aufmerksamkeit? Was bestimmt unser Leben? Das Sichtbare oder das Unsichtbare? Solange du noch auf das Unsichtbare schaust, bist du formbar. Und in dem Moment, wo du das Unsichtbare aus dem Auge verlierst und dich auf das Materielle konzentrierst, auf Kommerz, auf Geschäft und so weiter, auf die gegenwärtige Welt, auf das Zeitliche verlierst du das Ewige. Die Welt vergeht und zwar schneller, als du denkst manchmal. Da gehst du über die Straße, wirst überfahren und kommst nicht mehr nach Hause. Und dann ist es vorbei. Ich habe hier vor einiger Zeit jemanden beerdigt. Der Mann ist nur schnell Zigaretten holen gegangen über die Straße und er kam nicht mehr zurück. Und die Frau wartet bis abends, kommt nicht zurück, ruft die Polizei, ist ihnen was passiert und so weiter. Ihr Mann kam nicht mehr zurück. Der hat auf dem Weg zum Automaten Herzinfarkt bekommen, tot. Und dann wurde mit Notarzt ins Krankenhaus gebracht, irgendwo gleich das nächste Krankenhaus. Und erst am übernächsten Tag hat sie ausfindig machen können, wo ihr Mann ist und tot. Nicht einmal verabschiedet, nur einfach zum Zigarettenautomat über die Straße gelaufen und nicht mehr heimgekommen. Und niemand angefahren, das Herz nicht mehr mitgemacht. Irgendwann läuft auch bei uns, erlöscht bei uns auch die Kerze und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Prioritäten richtig setzen. Es könnte heute sein, es könnte morgen sein, es könnte übermorgen sein. So, worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Auf das Gegenwärtige, Sichtbare oder Unsichtbare? Nietzsche, mir gefällt dieses Wort, was er sagt, wer zu lange in den Abgrund schaut, stürzt auch dort hinab. Also wenn du ständig nur auf die Schwierigkeiten schaust, nur auf die Widerwärtigkeiten schaust, auf das Negative, auf das Verletzbare, auf die Probleme, auf die Krankheiten, auf die Dämonen, kriegst du alles, worauf du schaust. In Jesaja 50, Vers 10, wir sollen im Licht Gottes wandeln. Im Licht Gottes wandeln heißt immer bereit sein. Herr, ich bin bereit. Bereit sein ist alles. Das ist der Sinn des Lebens. Bereit sein ist alles. Und der Herr möchte uns formen. Der Herr möchte an unserem Leben arbeiten. Etwas vor mit dir. Bereit sein. Wir sollen in seinem Licht wandeln, in der Erkenntnis des Herrn, heißt es dort weiter, im Wissen des Herrn, im Wesen Gottes, in den Tugenden des Herrn. Wir sollen immer mehr von Gott uns aneignen. Das ist also diese Formbarkeit. Immer mehr Gott ähnlicher. Ihr sollt sein wie Gott. Das war also, was die Schlange der Eva vorgaukelte. Immer mehr und immer besser Gott verstehen und immer mehr sich mit Gott zu identifizieren. Deine Identität kommt, wenn du dich mit Gott identifizierst. Mit wem identifizierst du dich? In einem Superstar? In einem Politiker? In irgendeinem Kapitalisten? Oder, weißt du, in einem goldenen Kalb? Mit was identifizierst du dich? Und deshalb, das, womit du dich identifizierst, das bestimmt auch dein Leben. Benimmst dich auch so, hältst auch den Kopf so, nimmst so eine Haltung, wie der hat. Womit und mit wem identifizierst du dich? Gott will uns rausholen und deshalb knetet er an uns. Er arbeitet an uns, wir sollen ihn akzeptieren. Ja, Herr, das ist also Geschmeidigkeit, wie wir Geschmeidigkeit in unserem Leben erreichen. Wir arbeiten so ein Töpfer. Zuerst einmal, er knetet und knetet und knetet und knetet. Und du sagst, mein Gott, wie lange noch? Und dann erst, nachdem er dich so richtig kräftig, schön, sauber durchgeknetet hat. Das ist die Vorbereitung, dieses Durchkneten für die Töpferscheibe. Und erst dann formt er dich und streichelt er dich. Aber zuerst wirst du geknetet. Runde dich alles ab bei dir, die ganzen Ecken und Kanten. Gott arbeitet sehr langsam und sehr langmütig. Also ich habe manchmal nicht so viel Geduld wie der liebe Gott. Und glücklicherweise bin ich nicht der liebe Gott. Weißt du, der liebe Gott ist so geduldig und so langmütig mit der Formung unseres Lebens. Das dauert immer ein Leben lang, die Formung meines Lebens. Ich denke manchmal, ich wäre schon fertig. Aber ich bin nicht fertig. Ich bin erst immer noch am Anfang. Normalerweise durchlaufen wir verschiedene Phasen unseres Lebens. Kindheit, da werden wir schon geformt. Da bekommen wir die Grundlage für unser Leben in der Kindheit. Da werden die Weichen gestellt für uns. Dann später die Jugend, das Erwachsensein. Dann im Alter, wir werden auch noch im Alter geformt. Da wird uns alles weggenommen, was noch nicht so war. Und dann muss man manches lernen, was Hänschen nicht lernen muss, Hans erst richtig lernen, das ist natürlich sehr schwer. Dann kommt der Doktor, da wirst du also speziell behandelt, dann wirst du womöglich ans Bett gebunden, dann kannst du vieles nicht mehr, verstehst du das? Das, was man da nicht gelernt hat, wird man gezwungen, Dinge zu tun, die einem nicht gepasst haben. Und darin lernen wir immer wieder zu reifen, zu reifen. Auch am äußeren Menschen. Paulus sagt einmal, der äußere Mensch zerfällt, aber der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Das ist also diese Formung. Und diese Formung dauert ein Leben lang, Leute. Glaubt nicht, dass du einmal in die Gemeinde kommst, Hand aufgelegt, einer Watscher links und der andere rechts und dann bist du perfekt. Nein, du brauchst ein ganzes Leben, bis du das wirst, was Gott aus dir haben will. Und du bist noch nicht fertig, bis du nicht durch das Tal des Todes gegangen bist. Denn du bist immer noch in der Wüste und nicht im gelobten Land. Das Leben ist Zubereitung für die Ewigkeit. Der Tod ist das Brennen, diese Feuertaufe. Vielleicht sind manche, die mit mir da nicht einverstanden sind, aber das ist für mich. Da wirst du gebrannt. Und dann gehst du, ja, durch, Katholiken sagen, Fegefeuer. Da wird noch einmal das Letzte in der letzten Stunde genommen, was dir noch nicht bearbeitet und verarbeitet worden bist. Zubereitung ist die Vorbereitung. Ich denke nur an eine Hausfrau, wenn sie so eine Mahlzeit zurichtet. Die meiste Zeit verbringt die liebe Frau beim Zubereiten, zum Schnipseln, zum Brutzeln, zum Anbraten, zum Dämpfen, zum Rösten, zum Sieden, zum Dünsten, zum Anfertigen. Und gegessen ist das in 10 Minuten, wenn es gut geht. Wenn es länger dauert, eine halbe Stunde, wird es weg. Aber wie lang hat man da vorbereitet? Da musste man suchen, wo bekomme ich die Zusätze und so weiter, dieses Zurichten und Anrichten. Auch das, nicht nur, dass das Essen fertig ist, sondern dann kommt das Anrichten. Das ist schön auf dem Teller platziert, wir essen ja auch mit den Augen, nicht nur mit dem Mund. Und so ist auch geistlich. Alles, was einmal leben will, muss sterben und den Weg des Sterbens gehen. Jeremia sagte, Gott ist wie ein Töpfer, seine Leute wie ein Ton. Und Gott bearbeitet jeden Einzelnen von uns und er ist es, der so einen Plan hat. Ich habe eine Idee, wie der Bildhauer mir dort sagt. Ich habe eine Idee. Ich habe gesagt, können Sie mir sagen, was ist? Nein, ich habe eine Idee, die habe ich im Kopf. Die habe ich hier im Herzen, eine Idee. Und für Gott hat einen Plan in seinem Herzen, als er dich gesehen hat. Dann hat er gesagt, ich will dich haben. Gerade dich und sonst niemand. Und du bist nach dem Herzen Gottes geschaffen, nach dem Herzen Gottes programmiert. Du hast so eine Idee Gottes in dir. Und das hat er mit hineingelegt in deinem Leben. Gott ist unser, für Gott ist unser Inneres sehr wichtig. Diese Motive dann, denn diese inneren Motive sind letztendlich Gottes Motive in deinem Leben. Die sind die Pläne Gottes in deinem Leben. Und die müssen jetzt rausentwickelt werden. Die Gaben, die er in dir hineingelegt hat, die müssen jetzt entwickelt werden. Und die Qualität des Gefäßes bestimmt der Ton selbst, das Innere, wie geschmeidig einer ist. Weißt du, wenn einer sich stur stellt, mach ich nicht, dann kann der beste Meister nichts ausrichten. Weißt du, unsere ganze Zusammensetzung ist so wichtig, damit aus unserem Leben was wird. Ich kann 100-mal predigen, wenn du dein Charakter nicht stimmt, deine Persönlichkeit faul ist, wenn das Fundament nicht richtig ist und du keine Lust hast und die Neigungen fehlen, die Ausbildung fehlt, die Qualität fehlt, verstehst, dann kann es aus dir nichts werden, beim besten Willen. Dann kann der beste Meister nichts machen. Deshalb ist es so wichtig, dass du zuerst mal mitmachst, mitgehst. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihm ist unser Erscheinungsbild in der unsichtbaren Welt wichtig. Was hat er in dir entdeckt? Was hat er in dir entdeckt, als du noch gar nicht geboren wurdest? Was hat er in dir entdeckt, als du noch ein kleines Baby warst? Was hat er in dir entdeckt, als du in die Schule gingst und junge Frau, junger Mann warst? Was hat er in dir entdeckt? Gott muss etwas in dir gesehen haben. Er hat David gesehen bei den Schafen, wie er für seine Schafe sich einsetzt, wie er sich für seine Schafe aufopfert. Und deshalb sagt er, das ist der richtige König, der gefällt mir, so soll er ein König sein und den erwähle ich. Er hat sein Herz gesehen. Gott hat das Herz von Moses gesehen. Obwohl er ein Pharao war, hat er doch das Herz gesehen, dass er kein Pharao ist, dass er mehr ein Israelit ist und dass er sein Volk liebt und dass er lieber die Schmach mit dem Volk Gottes leidet. Er hat das Herz gesehen. Was sieht Gott bei dir? Und was hat er bei dir entdeckt? Wie sieht Gott uns? Er sah das Herz Davids, heißt es in der Bibel einmal. Viele Menschen überschätzen sich selbst und glauben, sie wären gerecht, perfekt, vollkommen, fromm, besonders geistlich. Aber die wissen gar nicht, wie ungeistlich sie sind. Deshalb nicht die Selbstbewertung, sondern die Bewertung Gottes. Wie bewertet Gott dich? Weißt du, es ist schwierig, so sich selber Noten zu geben. Ein anderer kann dich benoten. Wenn du mich fragst, ist mit mir alles in Ordnung? Das kannst du sagen. Aber wenn ich selber denke, ich weiß es nicht, ob mit mir alles in Ordnung ist. Nur ein anderer, der mit mir sehr eng verbunden ist, der mit mir Kontakt hat, der mit mir zusammen lebt, und mit mir zusammen geht, nur der kann mir sagen, ob ich bei mir alles in Ordnung ist oder nicht. So, äußerlich, wir haben alle eine Fassade. Und die Fassade kann manchmal sehr schön sein, wird vergoldet, aber innen dann alles morsch und faul. Die Fassade. Die täuscht uns. Viele Menschen also überschätzen sich. Sie sehen sich nicht mit den Augen Gottes. Wenn die sich mit den Augen Gottes sehen würden, die würden geschockt davonlaufen. Wir haben in den Sendschreiben da so ein paar Sichtweisen, dann da ist eine Gemeinde, die sagt, ich bin gar reich, ich habe alles, wir sind wunderbare Christen, wir haben perfekte Gemeinde, wunderbares Gemeindehaus. Und dann sagt der liebe Gott, du bist nackt, merkst es nicht. Du bist blöd, merkst es nicht. Du bist voller Schlacken, Fehler, Mackeln und Runzeln. Du bist aussätzig, merkst es nicht. Wir merken es manchmal gar nicht. So von außen, weißt du, man kann zum eigenen, so Insider, und Insider merken nicht, also wenn du beurteilt werden möchtest, dann musst du Kritik dir von draußen holen. Draußen, die Leute, die können dir Kritik sagen, aber so Insider, wir sind in der Gemeinde, wir sind liebe Gotteskinder, so untereinander, wir schmusen und wir lächeln und wir sind nett und so weiter, aber wie sind wir wirklich? Wie ist die Fassade und wie ist die Wirklichkeit? Und du weißt nicht, dass du bist jämmerlich. Was es auch alles ist. Wer sein Herz nicht kennt, der täuscht sich. Der täuscht sich immer. Und weißt du, wie dein Herz ist? Willst du die Wahrheit wissen? Willst du wissen, wie mein Herz ist? Ein trotzig und verzagt Ding. Das Herz eines Menschen ist trotzig und verzagt. Ob du es glaubst oder nicht. Trotzig und verzagt. Auch dein Herz ist von Jugend an, das ist noch nie anders gewesen, von Jugend an trotzig und verzagt. Und wenn Gott nicht an unseren Herzen arbeiten würde, würden wir noch trotziger und noch verzagter. Und je älter wir ohne der Gnade Gottes und ohne der Massage Gottes und ohne der Bearbeitung Gottes und Kneten Gottes leben, umso verhärteter werden wir. Vor allem, Gott redet zu uns und wir reagieren nicht darauf. Und Gott spricht zu jedem Menschen 2 oder 3 Mal ganz besonders. Und wir hören manchmal nicht. Zum Pharao hat er 10 Mal gesprochen. Nein. Ja, weißt du, wir haben so lichte Momente, wir sind sofort Feuer und Flamme und dann, sobald es nur besser geht, haben wir den lieben Gott vergessen. Wir verhärten uns, wenn wir nicht auf Gott reagieren. Das Herz ist trotzig und verzagt, das menschliche Herz. Und Gott möchte uns weich klopfen. Gott verzeih mir, dass ich das so sage, aber es ist so. So kneten, weich kneten, er möchte uns weich massieren. Aber wenn er zu uns redet und dann sagt, nein, Herr, bitte, ich möchte schon, ich gehorche dir, ich gehe schon aufs Missionsfeld, aber ich muss erst mal das und das und das. Weißt du, das teufelsliebstes Möbelstück? Die lange Bank. Die lange Bank ist das teufelsliebstes Möbelstück. Später, andermal, wenn ich mal ausgelernt habe, wenn ich mal Geld habe, wenn ich meine Karriere habe und wenn ich Rente habe, dann, Herr. Okay, Gott muss lange warten. Gott redet und wir reagieren nicht. Und vor allem, weil wir Angst haben zu reagieren, denn das hat Konsequenzen. Wenn du Ja zu Gott sagst, musst du Nein zur Welt sagen. Das hat Konsequenzen. Du kannst also nicht auf 2 Hochzeiten tanzen. Weißt du, wir haben Angst vor Kompromisse. Oder wir machen Kompromisse. Wir neigen zu Kompromissen. Und dann manchmal, wir sagen, ja, Herr, ich gehe. Aber weißt du, unser Bruder Jonah, er geht schon runter. Aber dann kommt er an den Hafen und sagt, ich guck mal im Jaffa im Hafen, ob da ein Schiff da ist. Und tatsächlich, wir haben noch einen Platz frei in der Kajüte. Ein Platz. Und der Teufel hat immer einen Platz für dich frei. Und es ist noch ein Platz da. Und er sagt, also weißt du, Ninive, zu Fuß ist mir zu weit, zu schlimm. Ich fahre lieber. Er weiß ganz genau, wo Ninive liegt, aber er will nicht nach Ninive, er will nach Tarsis. Wir gehen, aber wir gehen in die falsche Richtung. Und du weißt, was dabei passiert? Gott muss uns kneten. Und wie hat er den guten Mann geknetet? Der liegt und schläft. Also ich weiß nicht, wie er da schlafen konnte, als das Schiff so rauf und runter die Wellen ging und das schon tagelang und die Sonne nicht aufging. Wie konnte er da nur schlafen? Wahrscheinlich hat er Baldrian genommen und Opium genommen und sich betäubt und sich vollgesoffen oder was weiß ich, was er da gemacht hat. Auf jeden Fall, er schlief. Und er wurde geweckt, ja, betest du nicht, wir alle beten. Dem ist das Beten vergangen. Da sagt er, also, wenn ich bete, kriege ich von Gott wieder neue Aufträge. Und er knetet mich wieder. Und so weiter. Und dann sagt er, du musst, also wegen dir wahrscheinlich haben wir die Probleme. Du siehst, wie gläubig die Menschen damals waren, die Heiden. Die Heiden sind manchmal gläubiger als manche Christen und Fromme und Israeliten. Und sagen, was ist dein Geschäft, was tust du, warum bist du unterwegs, was ist dein Beruf? Ja, ich bin Prophet. Ah, oh, du bist ein Prophet? Dann bist du bestimmt in einem falschen Dampfer. Und schon passiert es. Was sollen wir jetzt mit dir machen? Und du siehst, sie haben den Jonah lieb. Aber dann sagt er, schmeiß mich raus, mir ist egal, also vergiss es. Du siehst es also, wie Gott an einem arbeitet. Gott lässt es zu, dass du zu weit vom Land weg bist. Zurück kannst nicht schwimmen, die Wellen sind so groß. Und dann, was schafft Gott? Einen Fisch und bringt Jonah dorthin, wo er sein sollte. Sturheit verstockt unser Herz manchmal. So wie bei Jonah, macht uns ungehorsam, rebellisch, führt uns in die falsche Richtung. Was passiert, wenn der Ton mal so hart geworden ist? Es wird nochmals geknetet. Jonah kommt nochmals in die Massage Gottes. Wird nochmals neu bearbeitet. Und dann fängt Gott von vorne. Da, wo er abgefahren ist, da spuckt der Fisch unglücklicherweise ihn wieder raus. Da, wo er zum letzten Mal auf dem Weg war, da muss er wieder anfangen. Da, wo er zum letzten Mal wusste, da war der Wille Gottes. Da, wo er zum letzten Mal Geistesleitung hatte, da muss er wieder zurück von Joppe. Jetzt geht's von Joppe Richtung Ninive, und zwar so schnell wie möglich. Sonst verpasse ich noch den Zug. Manche wundern sich, dass sie so lange geknetet werden oder geknebelt werden oder in die Klinik Gottes bleiben müssen, in der Reha des Herrn und da diese Therapie über sich ergehen lassen müssen. Und manchmal kommen Gotteskinder, warum kommen wir nicht aus der Talsohle raus? Was machen wir falsch? Warum komme ich aus der Talsohle nicht raus? Mit uns nimmt es kein Ende. Das eine ist gerade abgehakt, kommt das nächste Kapitel, die nächste Lektion. Was ist mit mir los? Manche wundern sich, dass sie so lange nachbehandelt werden von Gott. Immer wieder von vorne. Da geht eins nach dem anderen kaputt. Da passiert ein Unglück nach dem anderen, eine Katastrophe nach der anderen. Weißt du, was Gott möchte? Er möchte aus dir einen neuen Menschen machen. Das ist sein Plan. Und so wie du bist, kannst nicht in das Reich Gottes kommen. Er möchte dir einen neuen Organismus geben, was das auch immer heißt. Neue Seele, neuen Geist, neuen Leib. Er will dir ganz neue Organe geben, ganz neue Gedanken geben, ganz neue Gefühle geben, eine ganz neue Sicht dir schenken. Und das kannst du mit der alten Tradition, mit dem alten Formalismus nicht, und mit der alten Tradition kommst nicht drauf. Das muss alles genommen werden. Du musst dich zuerst mal, bevor du neu eingekleidet wirst, musst du dich zuerst mal richtig entkleiden. Alles ablegen. Einen alten Menschen. Damit du die neuen Erkenntnisse bekommst, du musst zuerst einmal, damit du was Neues bekommen kannst, deinen Computer leeren, alles löschen, was zu viel drauf ist. Du musst erst mal verblöden, um gescheit zu werden. Zuerst mal ein Narr um Christi willen werden, steht es in der Bibel einmal so. Zuerst einmal, ich vergesse alles, was dahinter ist, und ich achte alles für Kot, damit ich wieder von vorne anfangen kann. So, Gott möchte, dass wir einen ganz neuen Glauben bekommen. Und um dieses Neue zu bekommen, muss ich das Alte liegen lassen. Ich kann nicht beides zusammen. Ich kann nicht das Alte und das Neue. Ich kann nicht den jungen Wein oder den neuen Wein in alte Schläuche füllen. Es zerreißt. Es klappt nicht. Es funktioniert nicht. Ich muss was Neues schaffen für das, was Gott mir geben möchte. Gott möchte mir neue Fähigkeiten, neue Gaben, neue Freude, neue Beziehungen schenken. Aber dann muss ich das Alte zuerst lassen. Und solange wir das nicht gelassen haben, sind wir nicht in der Lage, was Neues anzufangen, damit was Neues mit uns beginnt. Und deshalb wird so massiv gearbeitet an uns. Gott hat Pläne mit uns. Er möchte, dass wir unsere Vergangenheit abhaken, das abgeben. Am Schluss fragst du dich, so wie ich bei diesem Steinmetz fragte, sagen Sie mal, da bleibt bald nichts mehr übrig von diesem Klotz. Da hätte man auch gleich einen kleinen Block holen können. Aber das ist der Meister, der nimmt alles weg. Zuerst muss man alles weg, was im Weg steht. Alles, was im Weg steht. Und das ist manchmal unheimlich, was mit uns so passiert. Mit dir, mit mir, mit uns. Weißt du, Gott will uns total umkrempeln. Verstehst du, was ich sage? Wahrscheinlich versteht ihr das nicht. Das ist zu fremdartig, zu chinesisch, zu böhmisch, zu hieroglyphisch. Verstehst du, wovon ich spreche? Aber ich möchte euch sagen, die Wahrheit. Weißt du, wenn ich euch sagen würde, glaub an den Herrn Jesus und es ist wunderbar. So geht's nicht, liebe Leutchen. Weißt du, wenn du an den Herrn Jesus anfängst zu glauben, das muss ich aufgeben. Ja, am Schluss darf ich gar nichts mehr. Nein, da fängt das neue Programm deines Lebens an. Du wirst neu einprogrammiert. Darum nimmt er dich so richtig vor, sagt so, mein Kind, setz dich mal hin. Jetzt werden wir was lernen miteinander. Jetzt setz dich mal hin, nimm dir Zeit, ist so wichtig, dass du dir Zeit nimmst, und dann wirst du total umgekrempelt. Und das braucht Zeit, dieses Umkrempeln, dein Leben umbauen, das braucht seine Zeit. Dein Leben muss umgebaut werden, total umgebaut werden, dass du so erneuert wirst, dass du nach 7 Jahren sagst, ja, mit mir hat es schon ein paar Fortschritte gemacht. Nach 14 Jahren, da ist schon einiges passiert. Aber weißt du, da ist noch nichts vorbei. Jetzt gibt's nochmal 7 Jahre. Und ich sag dir, manche sind verblüfft und werden erstaunt sein. Die lernen und lernen nie aus. Warum? Weil wir sind permanent Lernende. Wir sind permanent in der Schule und wir werden es nie auslernen. Gott wollte ein Volk haben. Und was hat er gemacht? Er musste dieses Volk Israel, das war so ein wilder Haufe. Ich würde fast sagen, auf Deutsch gesagt, bitte verzeiht mir und Gott möge mir gnädig sein, ein Sauhaufe war das. Die Israeliten, die aus Ägypten rauszogen, da war so viel Pöbelvolk dabei, so viel Pöbelei dabei. Die sind 3 Tage draußen, schreien sie, Gott, warum hast du uns rausgeführt? Und so weiter, wir haben kein Brot, wir haben kein Wasser. Also und ständig das Pöbelvolk, die haben also diese pöbelische Natur in sich gehabt, das haben sie mitgebracht aus Ägypten und so weiter, das nicht lief, dann sofort rebellieren, demonstrieren und protestieren und das haben sie alles gleich gehabt, das haben sie alles mitgebracht und Gott lässt sie in der Wüste still werden. ruhig wirken. Da stehen Sie zuerst mal vor einem Problem, da kommen Sie nicht durch und da müssen Sie lernen, auf Gott zu haben. Weißt du, Gott arbeitet an uns. Gott führt Israel, die Israeliten aus Ägypten raus und er führt als ein Gesindel raus. Und bitte verzeiht mir, aber jeder, der zu Jesus kommt, kommt aus dem Dreck dieser Welt heraus, aus der Gülle, aus dem Müllhaufen dieser Welt kommen wir raus. Und wenn Leute zu uns in der Gemeinde kommen, denkt doch nicht, dass lauter Heilige kommen. Und Heilige sind wir erst, bevor wir kurz sterben. Da sind wir heilig. Verstehst du? Aber wir sind alles Ganoven. Wir sind alles Lügner. Wir sind alles Mörder. Wir sind alles Diebe. Wir sind alles schlechte Gesellschaft. Und guck mal, die Leute, mit denen Jesus zu tun hatte, Kriminelle waren das alles. Zöllner. Und so, wenn der wüsste, was die für ein Mensch ist und so weiter. Und so weiter. Jesus hat schon gewusst, was die Frau ist oder was der Mensch ist. Aber er hat einen Plan gehabt und er wusste, aus diesen Leuten kann was werden. Diese Fischersleute. Einfach und ungelehrte Leute. Denkt nicht, wenn wir ans Reich Gottes denken, dass viele Weise, viele Edle, weißt du, Edle so, Heilige, Mutter Teresa. Mutter Teresa braucht Jahrzehnte, bis sie Mutter Teresa geworden ist und so weiter. Du wirst nicht von heute auf morgen Mutter Teresa oder Mutter Maria oder was weiß ich hier jemand. Es braucht seine Zeit. Und wir kommen aus dieser Welt als Krüppel, als Kranke, als Verstümmelte, als unter der Macht Satans, als die Gedemütigte, als Verletzte, als Missbrauchte. So kommen wir zum Heiland. Und jetzt werden wir Stück für Stück repariert. Wir kommen als Pöbelvolk zu Gott. Ob du das glaubst oder nicht, aber es ist so. Wir kommen hier wie die Leute vom Leopoldplatz, so kommen wir zum Herrn Jesus. Nicht besser, kein Deut besser. Auch wenn wir eine Krawatte tragen oder eine Fliege haben und Jeans oder zwei Reihe, es spielt keine Rolle. Wir kommen wie die Leute vom Leopoldplatz hier oder von irgendeinem anderen Gammelplatz. Wir kommen vergammelt zum Heiland. Und jetzt sagt der Herr Jesus, hör mal, jetzt musst du die Haare schneiden. Jetzt musst du den Bart abrasieren. Und jetzt musst mit dir das und das passieren. Und jetzt kommt es unter die Dusche. Und weißt du, das Erste, was passiert, wenn du zum Heiland kommst, du kommst in die Quarantäne. Weil du voller Flöhe und Läuse und Ungeziefer bist. Weißt du, da lauter Irrlehren und negative Gedanken und Pessimismus und Dummheiten und Blödheiten, all das steckt in dir drin. Das sind alles die Flöhe und Läuse. Und du musst erst mal entlaust werden. Da kommen die ganzen Haare runter. Dann kriegst du Desinfektionsmittel, das Blut Jesu. Das ist Desinfektionsmittel. Und jetzt wird alles neu aufgebaut. Du musst erstmal Abstand von der Welt bekommen, von den ganzen Dealern, die dir da immer was verkauft haben. 40 Jahre lang ist Israel mit Gott unterwegs in der Wüste. Und Gott hat gewollt, dass sie 40 Jahre mit ihm unterwegs sind. Das hätte er auch in 3 Tage machen können. Aber nein, 40 Jahre, damit es ein Volk wird, damit es ein Gesetz bekommt, damit es zueinander findet, damit es lernt, sich unterzuordnen, damit es lernt, zu glauben und Gott zu vertrauen. Die konnten ja gar nichts. Was konnten die Israel? Die wussten nicht einmal, wer Gott ist. Moses wusste nicht einmal, wer Gott ist, wie der heißt. Ich bin der, ich bin. Musste Gott sich ihm offenbaren. Und Moses kommt nur 40 Tage, ist er da oben auf dem Berg, kommt nicht runter. Dann sagen sie, komm, wir gießen ein goldenes Kalb. Das muss uns jetzt führen und leiten, das goldene Kalb. Also die waren Götzendiener. Und immer wieder die ägyptische Denkweise in der Wüste. Die mussten diese ägyptische Denkweise in der Wüste ablegen. Immer wieder, wo ist unser Knoblauch? Wo ist der Kümmel? Wo ist das System? Wo ist die Ordnung? Wo sind die Gesetze? Nichts von dem. Der Auszug ging sehr schnell. Innerhalb von einigen Minuten war der Auszug erledigt und fertig. Aber sie dachten immer ägyptisch. Ihr Leben war immer ägyptisch. Und sei doch ehrlich. Wenn du dein Leben, wenn jemand 10 Jahre, 20 Jahre Christ ist, der weiß, also am Anfang hast du nur weltlich gedacht. Immer wieder, aha, das ist so wie bei Reiki, das ist so wie bei denen, und das ist so wie bei denen, und das ist so und so. Du hast immer verglichen. Aber jetzt, nachdem du eine Weile mit dem Heiland gehst, und dein Heiland neu entdeckt hast, dann weißt du, das ist nicht so wie und so, das ist total anders. Das ist total anders. Du musst umgepolt werden. Und das braucht seine Zeit, bis dein Leben umgepolt worden ist. Du hast eine ganz neue Orientierung. Aber 40 Jahre oder über 30 Jahre orientieren sich nur noch an Ägypten. Konnten nie Ägypten vergessen. Deshalb konnten sie auch nie in das gelobte Land hineinkommen, weil sie sich von Ägypten nicht lösen konnten. Du kannst nicht in den Himmel. Du kannst dich von dieser Erde nicht lösen. Wir haben ja jemand, eine Schwester gehabt, die ganz jung gestorben ist, ich glaube mit 17 Jahren, 16 Jahren. Es war so schwer zu finden, eine Predigt für die jemand, der so jung stirbt und noch das Leben gar nicht gehabt hat. Aber da gab Gott uns oder mir das Stichwort früh vollendet. Es gibt Menschen, die früh vollendet sind. Die kapieren es ganz schnell. Und es war, die hat die ganze Zeit Bibel gelesen, die ganze Zeit mit Gott sich Zeit genommen, und es war früh vollendet. Viele sind nicht früh vollendet, die sind spät vollendet und manchmal nie vollendet. Aber wir sind auf dem Weg der Vollendung und wir brauchen unsere Zeit. Erst nach 40 Jahren haben sie Ägypten vergessen, nicht mehr dran gedacht. Und erst als die alte Generation gestorben war, die ausgezogen ist, die immer nur an früher dachten, die nichts mehr von früher wussten, wie es damals war, die konnten erst ins gelobte Land hineinziehen. Und so ist wieder Töpfer arbeitet. Er arbeitet so lange an der Gestaltung unseres Lebens, bis es dem Ideal, seinem Ideal entspricht, das Gefäß. So, und der Kneter, der Arbeiter, der stampft, auch wenn wir missraten, und selbst wenn wir 40 Jahre brauchen, bis halt ein harter Brocken, und Gott braucht 40 Jahre, bis aus dir mal was Vernünftiges wird. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Und nochmals mischen, und nochmals massieren, und nochmals aufweichen, und nochmals von vorne anfangen. Überleg einmal, wie oft hast du schon in deinem Leben von vorne angefangen? Ehrlich. Das hat er mit Jakob auch so gemacht, wie mit Israel, beim Labern. Er dachte, also wenn ich von zu Hause weg bin, wenn ich den Esau nicht mehr sehe, habe ich meine Ruhe. Aber weißt du, der ist von Regen in die Traufe gekommen. Der Labern, der war schlimmer als alles, was er bisher kannte. Das war ein Gewiefter. Und der hat ihn schön genommen. Und gut, du kriegst die Rahel, die schöne Mädchen da. Aber dann, als die Hochzeit kam, wen findet er im Bett? Lea. Er sagte, ja, weißt du, bei uns ist es so, zuerst kommt die Ältere. Und du siehst, er hält sich da schnurstracks an seine Vorschriften und du musst nochmal 7 Jahre arbeiten. Und er hat 21 Jahre in der Schule Gottes verbracht beim Labern. Er dachte, es wäre fertig. 20 Jahre Behandlung. Und du denkst, sonst in 2 Tagen bist du fertig mit der Operation. Gott liebt uns. Weißt du, und diejenigen, die Gott liebt, die behandelt immer so komisch. Also entsetz dich nicht und sei nicht geschockt über die Behandlung Gottes. Oder wenn du diese Behandlung in deiner Familie erlebst, du betest, Herr, rette, Herr, hilf, Herr, segne meinen Sohn, meine Tochter, meinen Mann, meine Frau. Und du bittest und dann bearbeitet er, knete dich. Gottes Menschen, so wie Jakob, dort, sie werden von der Hand Gottes manchmal sehr hart angefasst. Richtig zerdrückt. Und von Gott selbst eigenhändig geformt. Und von Gott selbst eigenhändig geformt. Sie gehen durch eine harte Lebensschule. Und vor allem, sie erleben das, was sie anderen zugefügt haben, wird ihnen 10-mal zugefügt. Was sie anderen zugefügt haben, wird ihnen selbst 10-mal zugefügt. Er hat seinen blinden Vater betrogen. Ich bin Esau. Und seine 10 Söhne haben einmütig wie ein Mann gesagt, Josef ist tot und ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Alle 10, keiner von den Söhnen Jakobs, alle 10 haben ihn betrogen. Also 10-fach zahlt sich das zurück. Und jetzt muss er, weißt du, jetzt kriegt er Depressionen und wundert sich, wo kommen meine Depressionen her? Gott arbeitet an ihm. Die Bedrückung. Weißt du, Gott fasst ihn hart an. Das ist die göttliche Revanche für seinen Betrug an seinen blinden Vater. Ich habe eines festgestellt, ob ihr mir es glaubt oder nicht, müsst ihr nicht glauben, Gott lässt nichts durchgehen. Er ist ein heiliger Gott. Er lässt nichts durchgehen. Er lässt nichts durchgehen. Tut mir leid, ich würde euch lieber was anderes erzählen, aber das ist die Wahrheit. Ich möchte nicht lügen und nicht eines Tages als Lügner vor Gott stehen. Gott lässt nichts durchgehen. Man kann da ihm auch nicht so einfach abhauen. Über den Jordan, nach Mesopotamien oder was weiß ich, in der Wüste Midians. Nein, der holt uns überall ab. Und du kannst Gott nicht abschütten, ihn vom Leibe halten. Du kannst machen, was du willst. Er verfolgt dich. Er ist hinter dir her. Kannst ihm nicht entschlüpfen. Warum? weil er das Beste für dich will. Er will deshalb Kurskorrekturen machen und sagt, Johannes, jetzt bist lang genug unterwegs gewesen. Also die Zeit, wo Gott, bevor Gott so richtig anfängt, an uns zu arbeiten, sind 20 Jahre. Beim Josef so, bei den Söhnen Jakobs so, beim Jakob selber so. Immer wieder so 20 Jahre vergehen. Da denkst du, es ist alles Gras drüber gewachsen, alle haben es vergessen, kein Mensch denkt mehr dran an diese alte Geschichte und jetzt kommt alles wieder hoch. Gott arbeitet an uns. Glaub nicht, es ist alles vergessen. Er will ein Gefäß aus dir machen, zu seiner Ehre. Er will aus deinem Leben was rausholen, das Optimale. Und so liegen oft Jahrzehnte zurück. Deine eigenen Kinder sind erwachsen. Und du kriegst von deinen eigenen Kindern serviert das, was du deinen Eltern serviert hast. Und das ist hart. Und das ist hart. Und das kriegst du, weißt du, du hast einmal serviert, aber da machen gleich 10 beim Jakob. 10 seiner Söhne machen das. Deine Kinder geben dir oft wieder das zurück, was du deinen Eltern zugefügt hast. Manche sind da entsetzt und sagen, warum passiert mir sowas? Deshalb, auf kein Gebot liegt so ein Segen und so ein Fluch. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst und dir lange gut gehe und du glücklich bist und du gesegnet bist. Das ist das Gebot, das einzige Gebot, das wirklich Verheißung hat. Alle anderen Geboten kannst du vergessen. Aber an diesem Gebot sündigen die meisten Leute und versündigen sich. So, es kommt zurück. Und jetzt arbeitet Gott, denn wir sind als Ganzes die Knetmasse. Jetzt Ton, verstehst du? Gott ist der Töpfer. Du denkst nur, ja, ich bin das Gefäß. Nein, die gesamte Menschheit ist das Gefäß. Gott arbeitet an der Menschheit. Weißt du, Gott macht Sachen gut. Und Gott arbeitet und dann sagst du, lieber Gott, vergib meiner Mutter. Und wenn meine Mutter noch leben würde oder mein Vater leben würde, wenn die mir vergeben würden. Weißt du, du sprichst Vergebung aus und bittest um Vergebung. Vergib uns unsere Schuld und so weiter. Wenn du selbst mal erlebst, wie furchtbar das ist und selbst das durchleben und ausbaden musst und selbst im Ofen zitterst und selbst durch den Ofen gehen musst und die Flamme schon riechst. Deshalb nimmt Gott uns so das Beste, das Liebste manchmal und packt uns, gerade die wir so lieb haben, Josef, nimmt er und setzt da ein Exempel an uns und statuiert ein Exempel. Josef ist weg, verstehst du, das Liebste. Den liebsten Buben da. Viele Ursachen für unsere Probleme, weißt du, die haben wir selbst eingebrockt. Das wollen wir nicht wahrhaben. Aber wie in der Bibel heißt, wer seine Sünde erkennt und bekennt, dem wird Gott es gelingen lassen. Also, ich bin hier schuldig geworden. Und wo bin ich Herr schuldig geworden? An meiner Mutter, an meinem Vater, nicht an der anderen. Wo bin ich da schuldig geworden? Wo habe ich gefehlt? In der Bibel heißt es, wer seine Mutter schlägt, der ist des Todes schuldig. Und wie frech sind manchmal die Leute. Gott übersieht nichts, weil er uns lieb hat und weil wir ihm zu wertvoll sind und weil er keine bösen Absichten mit uns hat, sondern er möchte uns perfektionieren, er möchte uns vollkommen machen, veredeln. Und deshalb nimmt er uns an der Seite und macht so, Johannes, jetzt setz dich schon mal hin, jetzt wirst du extra behandelt. Jetzt habe ich Sprechstunde mit dir. Und dann sagt er so, mein lieber Herr, wie sieht's jetzt aus? Bist du bereit? Bist du bereit, jetzt die Zähne, diese Weisheitszähne dir ziehen zu lassen? Bist du bereit? Das hat er mit Josef gemacht. Josef musste 20 Jahre im Gefängnis sitzen, beim Potiphar, oder was weiß ich, wo auch sonst noch, was er zubringen musste. 20 Jahre vergehen. Mit Moses, das war ein ganz harter Brocken, da ging's nicht 20 Jahre, da ging's gleich 40 Jahre. Und nochmals 40 Jahre. Das war ein ganz harter Brocken. Und weißt du, was dann von Moses heißt? 4. Mose 12, Vers 3. Moses wurde der sanfteste Mensch. Moses wurde der sanfteste Mensch. Und genau das ist, was Gott machen möchte zum Tun. Moses wurde durch diese Massage dort, muss vorstellen, super intelligent. Professor, Doktor. Die Weisheit Ägyptens geschluckt. In aller Weisheit Ägyptens unterwiesen. Da muss er die Schafe von seinem Schwiegervater Jethro hören. Mäh. Nichts wie mäh. Muss ich deshalb studieren? Muss ich deshalb das alles lernen und so weiter, um nur mehr zu hören und zu verstehen, was das ist? Aber das lernt er. Ich habe vorhin gesagt, du musst dich erstmal verblöden, bevor du gescheit wirst. Moses musste. Er musste alles vergessen. Er musste alles egal werden. Er musste alles kot werden. Er sagte, vergess, wozu brauche ich jetzt das ganze Architektur und und die ganze Mathematik und Rhetorik? Nur mehr. Ist das, wozu ich das alles brauche? Da hätte ich ganz was anderes. Hätte ich Agrarkultur studieren sollen. Er wurde der sanfteste Mensch und nur so konnte er Israel führen, nur so konnte er in seine Berufung, in seine Aufgabe hineinkommen, indem er sich beruhigt. Indem er sich beruhigt. Jetzt vergiss doch alles. Jetzt 40 Jahre, bei den anderen war es 20. Also, du siehst, je gescheiter du bist, desto mehr Probleme hast du im geistlichen Leben vorwärts zu kommen, weil du zu viel weißt. Je mehr ein Mensch durch Bildung gegangen ist, Bildung ist nichts Verkehrtes, ist was Gutes. Aber weißt du, Bildung führt zur Einbildung. Und in Jakobus 4, Vers 6 heißt es, Gott widersteht dem Stolzen, dem Hochmütigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Gottes Behandlung ist seine Therapie und er macht uns demütig. Das ist der Töpfer, weil er uns so lieb hat. Weißt du, er macht uns klein, bescheiden, einfach, schlicht. Die Liebe Gottes macht unser Herz sanft und geschmeidig, erläutert uns. Genau das ist, was in diesem ganzen Heilungs- und Prozess, in dem wie der Wiederherstellungsprozess geschieht, es ist Läuterung. Denk doch nicht, weißt du, du kommst aus dem Schmutz dieser Welt, aus dem Dreck dieser Welt, aus dem Elend dieser Welt, aus den Krankheiten und Leiden dieser Welt heraus und jetzt beginnt Gott dich zu läutern, zu reinigen, zu waschen, zu säubern, zu entmisten, zu entmischen und klären und so weiter. Er befreit dich von jeder Form von Vermischung und deshalb er knetet, bis kein Steinchen mehr drin ist im Ton. Kinder Gottes, wenn sie sich bekehren, sind sie besudelt, voll von verschiedensten Ansichten, Irrlehren und Dummheiten. Und Gott will uns befreien von allen möglichen Blödheiten, von bösen Geistern, was die auch immer sind, vom Geist der Kritik. Weißt du, wir haben an allem was auszusetzen. Warum hast du uns rausgeführt, Moses? Könnten wir nicht in Ägypten bleiben? Du siehst, dieses ganze Pöbelwesen steckt in uns bis im Mark und Bein steckt in uns drin. Der Geist der Unversöhnlichkeit, Gott muss uns befreien davon. Ach, die! Und der ist auch dabei. Also wenn ich das gewusst hätte, dass die auch noch kommen, also da gehe ich nicht mehr hin. Und das musst du. Und du musst jetzt womöglich sogar noch mit einem Erzfeind zusammen an einem Tisch Abendmahl nehmen. Nein. Gott befreit uns vom Geist des Stolzes. Wir sind besser. Meine Familie, wir haben einen christlichen Hintergrund. Bei uns hat man zu Hause gebetet, Psalmen aufgesagt. Von wegen, was nützt es dir alles? Du musst dich auch bekehren. Gott befreit uns vom Geist der Missverständnisse. Weißt du, wir hören immer alles verkehrt. Alles persönlich nehmen wir dann. Gott erlöst uns vom Geist der Vorurteile. Vom Geist des Selbstverdammnis. Weißt du, also ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Wir haben so viele Geister, nicht nur zwei, drei. Die Maria Magdalena hatte 7 Dämonen gehabt, manche haben 50 von uns, wenn sie sich bekehren. Ich könnte jetzt eine ganze Liste noch aufzählen. Geist der Sprachlosigkeit, Geist der Betroffenheit, Geist der Entmutigung, Geist der Ablehnung. Das habe ich am Mittwoch darüber gesprochen, über Geist der Ablehnung. Geist des Missbrauchs, Geist der Schwerhörigkeit, Geist der Blindheit, nicht sehen wollen. Gott macht dich schlackenfrei, knetet und knetet so lange, bis alle Geister ausgedrückt sind, bis nichts von diesen negativen Geistern mehr in dir und in mir drin ist. Du glaubst gar nicht, was in dir drin ist. Du musst dich nur hinsetzen und mal anfangen zu beobachten. Bis kein fremder Stoff mehr da ist, bis in deinem Leben niemand mehr etwas zu bestimmen hat außer ihm. Weißt du, wenn Gott so plötzlich arbeitet, ja, Herr, ich folge dir, aber ich muss mich von meinem Vater verabschieden. Ich muss erstmal meinen Ochsen in Sicherheit bringen. Oder kennst du diese faulen Ausreden? Und so, das gibt es so viele Dinge. Ja, Herr, ich bin bereit, aber. Und du glaubst gar nicht, wie abergläubisch die Christen dann sind. Aber, 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 aber. Bis du mit dem einverstanden bist und jenem einverstanden bist. Weißt du, Gott braucht so seine Zeit, bis er dich so weit hinkriegt, dass du sagst, ja, Herr, dein Wille geschehe. Warum ich das sage, das bist nicht am Anfang deines Lebens. Unser Herr Jesus Christus hat uns vorgelebt. Unser Herr Jesus Christus war so ein frommer Mann. Lass mich mal zuerst mal Mensch Jesus. Er war so ein frommer Mann. Verstehst du, ich muss denn das sein, was meines Vaters ist. Und so weiter. Und er hat den Willen Gottes getan. Und meine Speise ist, den Willen Gottes zu tun. Er tat den Willen Gottes. Aber dann ringt er. Weißt du, das hätte ihm reicht, einmal zu beten, aber dreimal geht er im Garten Gethsemane, wirft sich auf den Boden, schwitzt Blut und Wasser und so weiter und flennt und schreit und so weiter. Vater, 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 nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das gleich dreimal hintereinander. Das heißt also, so lange musste Jesus leben, 33 Jahre, bis er so weit war, dass er den Willen Gottes sich unterordnet und unterwarf. Vater, nicht mein, sondern dein Wille. Und dann, als er dann sich durchgerungen hat, Vater, nicht mein, sondern dein Wille, dann kam ein Engel und stärkte ihn.